Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schon wieder sind wir da mit einer neuen Folge. Guten Morgen, Jens.
Ja, hallihallo, grüß Gott, moin moin in die Hörerschaft und wir machen weiter da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ein spannendes Thema, ein hochspannendes Thema. Ich habe selten so ein spannendes Buch gelesen und in der Kürze der Zeit über 400 Seiten zu lesen, zeigt, dass das ein spannendes Thema sein muss.
Ein sehr spannendes Thema, Jens. Wir gehen spannend weiter. Wir hatten es beim vorigen Mal gesagt, es liest sich wie ein Krimi. Und wir sind bei den letzten drei Kapiteln angekommen und wollen von hinten nach vorne das Feld aufräumen. Und im letzten Kapitel geht es halt auch, wie muss man es ausdrücken? Man muss es so ausdrücken, wie es einfach ist. Es geht um die Krankheitsindustrie.
Ja, das haben findige Geschäftsleute früh entdeckt, ja, dass man also mit Gesundheit kein Geld verdienen kann. Das Geld wird mit Krankheit verdient. Deswegen ist es auch eine Krankheitsindustrie und keine Gesundheitsindustrie. Auch wenn das natürlich unter dem Deckmantel des Marketings immer behauptet wird. Aber ein gewisser Herr Rockefeller, ja, den der ein oder andere sicherlich kennt oder schon mal gehört hat, weil es hier natürlich in vielen Facetten diesen Namen auch gibt. Der hat das sehr, sehr früh erkannt, nämlich 1901, wo er das Rockefeller Institute for Medical Research gegründet hat. Also Rockefeller kommt ja aus der Ölindustrie, die Leute sind da schwer reich geworden. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wie können sie sich jetzt neue Geschäftsfelder schaffen? Und dann sind sie auf das Thema Health gekommen, würde man heute sagen. Und heute heißt dieses Institut Rockefeller University. Also ist eine eigene Universität draus geworden durch John D. Rockefeller, der das damals gegründet hat. Und der hatte die Idee, man höre und staune, die Umstrukturierung dieses Thema zu einer profitablen Medizin. Ja, also nicht zu einer heilenden Medizin, sondern zu einer profitablen Medizin. Und damals war ja auch Naturheilverfahren waren sehr, sehr etabliert. Und man brauchte natürlich jetzt Patente. Und darum geht es heute eigentlich immer noch. Es geht um Patente. Also was hat man gemacht? Das, was man auch in Corona-Zeiten gemacht hat. Man hat Kampagnen gefahren und hat Naturheilverfahren und nicht patentierbare Heilmittel als Quacksalberei denunziert, sodass die Leute anfangen, davon Abstand zu nehmen und den Glauben aufzubauen, dass synthetische Stoffe dort eine andere Heil- oder eine bessere Heilwirkung haben als das natürliche Substanzen können. Dann hat man überlegt, wie kriegen wir das so ein bisschen auch in die Fachschaft? Und dann hat man eben angefangen, medizinische Hochschulen zu sponsern. Vor allen Dingen Rockefeller und Carnegie, kennt man vielleicht von der Carnegie Hall. Die haben dann über ihre Stiftungen Sponsoring betrieben in Universitäten und damit natürlich Zugang zu den Lehrplänen gewonnen. Und Lehrpläne und wenn man dann Leitlinien der Ärzte denkt, ja, immer mehr und immer größer wurde dann über diese 100 Jahre, jetzt ist ja praktisch 120 Jahre, hat man da nach und nach immer mehr Einfluss gewonnen. Und das haben wir, oder ich persönlich, ich weiß nicht, ob die Hörer das mitbekommen haben, Axel, ich weiß nicht, wie du das damals mitbekommen hast, vor 5 Jahren, als die Pandemie losging, da liefen ja plötzlich Kampagnen gegen Vitamin D. Ja, und natürlich wissen diese Leute, die das steuern, wissen, dass Vitamin D hochwirksam ist. Und zum Beispiel, worüber wir gleich auch noch sprechen, einen Zytokinsturm reduzieren können, hemmen können. Sie können nicht die Infektion behindern oder behemmen, sondern sie sorgen einfach dafür, dass die Konsequenzen einer Infektion entsprechend reguliert werden. Und darum ging es uns ja eigentlich, dass man an der Lungenentzündung am Ende nicht stirbt.
Ja, und noch als Ergänzung, du sagtest es gerade, Naturheilverfahren wurden auch immer weiter runtergefahren, damals auch in den USA, als diese Industrie aufkam, halt das Rockefeller-Institut. Und nochmal kurz den Link nochmal zum Lithium, einfach nochmal, ne, kommen wir ja auch gleich drauf. Aber bis Anfang des 20. Jahrhunderts war halt Lithium in den USA Teil einer gesunden Ernährung. Es gab eine Quelle, so als Ergänzung, die Lithia Springs Quelle. Das war eine heilige, also steht auch so genau im Buch, eine heilige Heilquelle der amerikanischen Ureinwohner, die sich halt dort des Wassers immer bedient haben. Und selbst in Coca-Cola und 7-Up war früher Lithium enthalten. Und daran sieht man, das war, wie gesagt, ein Teil einer gesunden Ernährung. Völlig natürliches, ein völlig natürlicher Stoff.
Ja, damals haben die Axel noch gar nicht über sich Gedanken darüber gemacht, was jetzt gesunde Ernährung ist, sondern sie haben einfach Wasser getrunken und haben gemerkt, das hilft in irgendeiner Art und Weise. Und diese Heilquelle hatte 5 bis 10 Milligramm Lithium. Das heißt, man hat da 2 Gläser Wasser getrunken und war dann entsprechende Symptomatiken los, beziehungsweise sie wurden reduziert. Und du hast es gerade erwähnt, 7-Up. Von 1929 bis 1950 wurde es verkauft und es enthielt 5 Milligramm Lithium. Und dann interessanterweise 1994 kam dann durch die FDA in den USA dann plötzlich ein Verbot für Bier und Erfrischungsgetränke auf, weil man dubioserweise, auch eine interessante Geschichte, gesehen hat, dass es wenige Todesfälle gegeben hat.
Das ist wirklich unglaublich. Und dann wollte man natürlich, wie du es auch gesagt hast, mit den Medikamenten beziehungsweise mit der Gesundheit oder in dem Fall mit der Krankheit, du hast es eben gesagt, Krankheitsindustrie, wollte man halt Geld verdienen. Und man musste halt schauen, wie man halt diese Naturheilverfahren oder diese natürlichen Inhaltsstoffe aus den ganzen Getränken, aus dem ganzen Essen irgendwie rausbekommt. Und das liest sich ja bei Michael, wir hatten es schon beim vorigen Mal gesagt, ja, wirklich wie ein Krimi, dass man irgendwann mal gesehen hat, dass Natrium Herzprobleme verursacht, zu viel Salz, und man suchte halt ein neues Mittel, mit dem man ähnlich wie mit Salz würzen konnte. Und da kam eine findige Firma auf Lithiumchlorid als Würzmittel. Und das, ja, und so nahm quasi das ein Stück weit das Unheil seinen Lauf.
Ja, weil man hat es dann einfach überdosiert und dann kamen 2, 3 Todesfälle dabei raus und die hat man dann interessanterweise, und das, da muss man schon fast Vorsatz vermuten, Vorsatz vermuten. Man hat dann plötzlich diese 3 Fälle als Single Case in 3 verschiedenen Journals veröffentlicht, sodass die Behörden entsprechend darauf oder davon Wind bekommen haben und dann natürlich relativ schnell gesagt haben, okay, das klappt nicht. Lithium müssen wir hier vom Markt nehmen, das ist giftig. Und dann sind wir wieder beim Gesetz vom Minimum und Maximum. Ja, das war einfach das Gesetz des Maximums, was hier überschritten wurde. Denn wenn man 80 Gläser Wasser trinkt, ist das auch tödlich. Ja, wenn man kann alles überdosieren letztendlich. Die Natur würde das persönlich ja nicht machen, ne? Also wir würden nicht 80 Gläser Wasser trinken, wir würden vorher aufhören, weil wir keinen Durst mehr haben. Interessanterweise ist es in den USA dennoch nicht verboten. Ja, man kann USA Lithium frei bekommen, weil man halt auch frühzeitig gesehen hat, dass 1 bis 5 Milligramm Lithium, reines Lithium, auch nicht schädlich ist. Also irgendwie hat es die dortige Pharmaindustrie es nicht geschafft, das komplett vom Markt zu fegen. Das hat man dann eben über Kampagnen entsprechend aus den Köpfen der Leute herausgebracht. Und in dem Zusammenhang gab es einen schönen Spruch von dem Psychiater Klaus Dörner 2002 im Deutschen Ärzteblatt, dass das Ziel der Pharmaindustrie ist, die Umwandlung aller Gesunden in Kranke. Denn nur am Kranken verdient man letztendlich Geld, am Chronifizierten verdient man letztendlich Geld. Ich habe das immer so als das Netflix als die Netflix-Methode bezeichnet. Ja, man braucht Abonnenten, man braucht mehr Diabetiker, damit die entsprechend zum Abonnenten werden. Umso mehr Diabetiker man hat, umso mehr kann man sie entsprechend versorgen bis zum Lebensende. Könnte jetzt hier viele Beispiele nennen, zum Beispiel das Thema Hormonersatztherapie Richtung diesen typischen Frauenprobleme, ne? Erst die Pille, dann Wechseljahrsbeschwerden, dann Osteoporose und so hat man dann so einen richtig schönen Faden durchs ganze Leben, ja, Hormone zu verabreichen, die man dann synthetisch verabreicht hat. Und wir wissen ja, wie der Körper eben auf Dauer auf synthetische Stoffe reagiert. Und da hat es dann plötzlich eben mit den synthetischen Ersatz Therapie hier zu Statistiken geführt, wo man gesagt hat, okay, machen wir medizinisch was falsch, wir müssen das wieder verändern, was man dann bei natürlichen Ersatz so nicht gesehen hat. Also hohe Herz-Kreislauf-Inzidenz oder bestimmte Krebsarten, die plötzlich dann aufkamen. Will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber ich will nur damit nur sagen, es brauchte es eben die Umwandlung, ja, und wer kein Symptom hat oder keine Erkrankung hat, der ist noch nicht gut genug untersucht worden.
Lass uns noch mal einmal zwei Sätze würde ich gerne da noch ergänzen, weil du sagtest eben diese Untersuchung in Amerika und auch den Professor Dörner, den du erwähnt hast. Es ist unglaublich, wie es hier auch im Buch steht. Das möchte ich ganz kurz zitieren, weil es wirklich schon sehr, sehr gesteuert aussieht. Also wir sind ja immer hier auch im Podcast bemüht, nicht irgendwelche Parolen irgendwie rauszuhauen, sondern da auch zu recherchieren und rechts und links zu gucken. Und hier steht halt drin, die erwähnte Studie oder das erwähnte mit diesem Natrium, Entschuldigung, mit dem Lithiumchlorid, wo du gesagt hast, dass das hochdosiert ist und man kann alles höher dosieren. Aber hier ist halt Absicht unterstellt. Und zwar steht hier, danach verabreichten die Ärzte einem schwerkranken Herzpatienten absichtlich Lithiumchlorid in extrem hohen Dosen, obwohl sie nach eigenen Angaben um die Toxizität von Lithium wussten. Also wenn man das erhöht. Und der zweite Satz, den du jetzt eben von dem Herrn Professor Dörner noch erwähnt hast, dass alle Gesunden in Kranke verwandelt werden sollen, steht in diesem Satz nämlich auch noch, und das passt, glaube ich, zu dem, was du sagst, mit dieser Hormonersatztherapie, mit der Pille, mit der Osteoporose, steht nämlich hier noch drin, dass therapeutisch, rehabilitativ und präventiv Menschen manipulierungsbedürftig gehalten werden sollen. Also das heißt, unsere Medizin zum Teil auf jeden Fall durch solche Institute, durch verschiedene Menschen gesteuert, wollen halt manipulieren, wollen halt Menschen in der Abhängigkeit halten, um mit Krankheit Geld zu verdienen und nicht mit Gesundheit.
Ja, das ist ja auch in gewisser Weise verständlich. Wenn man jetzt unternehmerisch denkt, ist das eigentlich natürlich richtig. Nur es wird dann irgendwann natürlich auch eine Frage der Ethik. Und es ist natürlich auch sehr fragwürdig, wenn man eben eine ganze Ärzteschaft, eine ganze Branche da sozusagen mit an die Kette legt, ja, indem man dann die Leitlinien schreibt. Es gab mal irgendwo ein Paper. Auch in einem der führenden Journals, ich glaube JAMA war es, Journal of Medical Association, dass über 50% aller, die daran arbeiten, Leitlinien für Ärzte schreiben, direkt oder indirekt von der Pharmaindustrie bezahlt werden. So, und dass da kein Interessenskonflikt vorliegt, das kann mir niemand sauber erklären. Ja, der Lobbyismus, der schlägt überall zu, auch wenn man sich mit anderen Themen in der Politik beschäftigt. Aber was braucht man denn dafür, um das zu etablieren? Und das hat der Michael Nels in seinem Buch hier schön rausgearbeitet. Es braucht ein Pharma-Narrativ. Und dieses Pharma-Narrativ besteht im Prinzip aus drei Leersätzen. Leersatz Nummer eins: Der Mensch ist ein Konstruktionsfehler. Also braucht er entsprechende Medikamente, um das auszugleichen. Lehrsatz Nummer zwei: Unser Lebensstil hat so gut wie keinen Einfluss auf Gesundheit. Selbst ich mit meinen Mikrostudien damals habe ja eigentlich belegen können, und viele andere tausend Studien haben es auch belegen können, dass dieser Lehrsatz absolut falsch ist. Und der Lehrsatz Nummer drei: Krankheit ist reines Schicksal. Nur pharmakologische Forschung kann vor Leid und Tod bewahren. Also diese drei Leitsätze musste man aufbauen, in die Köpfe der Leute bringen. Und sehen wir heute, dass die über 65-Jährigen heute alle zwischen 4 bis 6 Medikamente, ich glaube, die Prozentzahl liegt irgendwie bei 5,3, Medikamenten pro Tag, die die einnehmen. Und da hat sich natürlich diese Abhängigkeit natürlich entsprechend auch geschaffen. Denn ein Medikament bedingt sozusagen das andere, weil Menschen mit 65 häufig schon sehr multimorbide sind, also mehrere Baustellen gleichzeitig im Körper haben, die natürlich auf der Basis dieses Narrativs alle nicht miteinander zu tun haben. Es sind alles verschiedene. Ne? Das eine ist Kardiologie, das andere ist Neurologie, also beim Nervenarzt, beim Herz-Kreislauf-Arzt, beim Hormonarzt. Alles hat man so schön aufgeteilt. Ja? Aber niemand legt Puzzleteile zusammen. Und Michael hat es in dem Buch ja auch gleich am Anfang so dargelegt, wenn man eben einer Pflanze bestimmte Nährstoffe nicht gibt, ja, dann kann eine Pflanze nicht gedeihen, das weiß jeder Hobbygärtner. Und warum sollte das bei Menschen jetzt wesentlich anders sein? Ja, das wissen wir bei Vitamin D, das wissen wir bei vielen anderen Supplementen, die, und das behauptet ja unsere Fachgesellschaft hier in Deutschland, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, behauptet ja, dass wir uns mit einer, ja, ausgewogen, das müsste man auch mal definieren, höre ich auch immer ganz gerne von meinen Kunden, ausgewogen, frage ich immer nach, was meinen Sie denn eigentlich damit? Ist so ein Totschlagargument. Mit einer ausgewogenen Ernährung kann man alle Nährstoffe decken. Diese Aussage ist de facto falsch, könnte ich jetzt 180.000 Studien zitieren, die das belegen. Nur wenn man es ausblendet, so wie unser ehemaliger Gesundheitsminister, der konsequent über 100.000 Studien zu Vitamin D ausblendet, dann kann man das natürlich auch nicht sehen, weil man kann nur das sehen an das, was man glaubt. Das fängt man dann an zu belegen. Dafür gibt es auch viele Belege, weil man findet für alles letztendlich Belege. Wenn man das aber sehr, sehr einseitig betreibt. Normalerweise werden wir Akademiker ja darauf ausgebildet, immer, ne, pro-kontra auszulegen. Wenn man aber immer nur pro seines Arguments auslegt, dann kommt letztendlich so eine Einseitigkeit dabei raus, die ja auch gewollt ist durch die entsprechenden Industrien, die im Hintergrund das Ganze dann auch politisch anschieben, über Lobbygruppen und so weiter, um in die Köpfe der Politiker zu kommen, damit die die richtigen Türen aufmachen. Ja, und deswegen ist ja natürlich, um einen Satz noch zu sagen, die Chronifizierung. Du kannst dich noch an Frau Schmidt erinnern aus Aachen, Ulla Schmidt. Vor 20, 25 Jahren Gesundheitsministerin. Die hat ja damals die Chronikerprogramme aufgesetzt. Ja, wir brauchen jetzt ein Programm für chronisch erkrankte Menschen. Warum hat man eigentlich nie die Frage gestellt, was ist denn die Ursache? Ja, und das findet in der gesamten Medizin nicht statt. Es gibt viele Ärzte, die das ähnlich sehen wie wir beide, Axel hier im Podcast und viele unserer Gäste natürlich auch. Aber wenn man nicht nach den Ursachen fragt, ja, dann wird man abhängig. Und dann kommt man in die Chronifizierung. Und wenn man in der Chronifizierung ist, bleibt man abhängig.
Vor allen Dingen, du sagtest gerade eben, durch die vielen Medikamente, ein Medikament fürs Herz, ein Medikament für die Nerven, dass keiner die Puzzleteile zusammenlegt. Ich glaube, dass das keiner mehr kann, weil wenn du, wie du sagst, 5,3 Pillen am Tag schluckst, kann kein Mensch nämlich die Nebenwirkungen und das Zusammenwirken aller dieser Wirkstoffe im Kopf beziehungsweise auf dem Papier haben, weil es bei jedem Menschen halt ja auch anders wirkt und keiner kriegt das mehr zusammen. Stell dir mal vor, da nimmt einer 10 oder 11 Medikamente. Wie willst du denn wissen, wie Medikament A, B, C in Kombination mit D, E, F zusammenhängt?
Deswegen, Axel, schätzt man in den USA, dass jedes Jahr eine Million, knapp eine Million Menschen an den Nebenwirkungen von Medikamenten sterben.
Unglaublich.
Ja? Also einer der stärksten Todesursachen. Und wenn man jetzt versucht, einen Nährstoffmangel nicht an der Wurzel zu packen, ja, dann hat man da natürlich eine sehr schöne Marktchance, ja. Und das Gleiche wird ja auch eben beim Thema Lithium versucht. Ja, dann sind wir also wieder voll im Thema Lithium mit sogenannten Lithium-Mimetika. Das heißt, die ahmen sozusagen Lithium als Spurenelement, was nicht als Spurenelement aktuell anerkannt ist, sozusagen nach und können dann ganz selektiv auf das sogenannte Lithium, ja, der Michael Netz hat das als Lithium bezeichnet, also die Gesamtheit aller Rezeptoren, aller Ansatzstellen, aller Wirkmechanismen, intrazellulären Wirkmechanismen, wo Lithium letztendlich drauf wirkt. Denn Lithium ist so ähnlich wie auch Vitamin D zu sehen. Es wirkt halt sehr breit auf unterschiedlichste Prozesse. Wir wissen, dass Vitamin D auch viele entzündungsregulierende Gene Einfluss nimmt. Deswegen funktioniert auch die Coimbra-Behandlung, also diese Hochdosis-Vitamin D-Behandlung, bitte nicht selber durchführen, sondern immer an einen Coimbra-Arzt sich wenden, wenn man dieses Thema jetzt hier gerade aufschnappt. Aber so ist es im Prinzip vergleichbar mit entsprechend Lithium.
Du hast es gerade angesprochen, Lithium. Lass uns wieder zurückkommen. Wir haben jetzt mal ein bisschen so in Anführungszeichen die dunkle Seite beleuchtet und wie so die Krankheitsindustrie aufgebaut ist, wie sie sich quasi über Jahrzehnte aufgebaut hat. Jetzt lass uns aber auf Lithium wieder mal auf Lithium zurückkommen und mal die positiven Eigenschaften, die Lithium eigentlich hat, die mal in den Vordergrund stellen und einfach mal weiter durch das Buch gehen und sagen, welche positiven Eigenschaften Lithium hat, worauf es wirkt, wie die Wirkmechanismen sind, zum Beispiel als Anti-Aging-Stoff oder als Alzheimer-Prävention. Lass uns darauf mal eingehen.
Ja, wir hatten ja in der letzten Episode auch die Verbindung kurz mal dargelegt. Also wenn es hier zum Beispiel Infektionen gibt oder auch Verletzungen, das können ja auch traumatische Verletzungen sein, zum Beispiel beim Boxen, also wenn ich immer einen auf den Schädel kriege, das kann psychoemotionaler Stress sein, der aufs Gehirn wirkt. In Bezug auf die Neuroinflammation, dann entstehen eben, wie wir beim letzten Podcast gesagt haben, sogenannte PAMs und DAMs. Ja. Vor allen Dingen DAMs, eben Danger Associated Molecular Patterns. Und immer wenn unser Immunsystem diese Moleküle wahrnimmt, entsteht eine Immunreaktion. Das heißt, Immunzellen nehmen über den sogenannten TLR4, über einen bestimmten Rezeptor, diese DAMs auf und aktivieren einen Komplex, mit dem wir uns beim letzten Mal auch schon intensiver beschäftigt haben, nämlich GSK3. Und GSK3 ist immer aktiv, ja. Wenn es gehemmt wird, wenn es zu stark gehemmt wird, und das kann eben über diese Immunreaktion stattfinden, dann wäre das mit dem Leben nicht mehr vereinbar. Also wir können uns nicht leisten, dass GSK3 praktisch gar nicht mehr funktioniert. Nur was daraus entsteht, wenn es ein ungehemmtes GSK3 gäbe, dann entsteht eben Aktivierung von Zytokinen, also von proinflammatorischen, proentzündlichen Botenstoffen, wie zum Beispiel Interleukin 1 Beta, Interleukin 6, TNF Alpha. Und ja, man könnte sagen, dass eben GSK3 dann hier sozusagen aufs Gaspedal geht, um mehr Nuclear Factor Kappa B zu bauen. Und das wiederum im Zellkern baut dann mehr Zytokine. Und dann könnte, wenn es massiv stattfindet, eben Zytokinsturm stattfinden. Wenn der im Gehirn stattfindet, das nennen wir dann Neuroinflammation. Dann haben wir einen sehr starken Einfluss auf den Hippocampus, den der Michael ja in dem Buch auch sehr stark thematisiert. Und der Hippocampus, das ist ja sozusagen die Steuerzentrale, wo wir zum Beispiel Lerninhalte über den Hippocampus konsolidieren etc. Und wo Michael als Physiologe hier sehr viele der neuropsychiatrischen Erkrankungen sieht, nämlich Schmerzverstärkungssyndrome, Depressionen, Migräne, reduzierte Resilienz oder auch Angstsyndrome und so weiter. Also dieses ganze Arsenal an neuropsychiatrischen Erkrankungen sich letztendlich hier widerspiegelt. Und Axel, ich hatte damals in meiner Ausbildung, meinem zweiten Studium, klinische Psychoneuroimmunologie, da hatte ich einen Depressionsforscher und der hat uns das genau damals schon erklärt. Das war so 2008, glaube ich, dass sie im Liquor sehr viele Entzündungsmediatoren gefunden haben bei Depressionspatienten und deswegen immer mehr auf diese Entzündungshypothese gekommen sind. Denn wenn man sich Naturvölker anschaut, dann sieht man dort keine neuropsychiatrischen Erkrankungen. Das heißt, es muss irgendwo herkommen. Aber GSK3, um daraus wieder zurückzukommen, ist eben nicht nur für Neuroinflammation zuständig, sondern kann letztendlich einen Zytokinsturm in allen Geweben auslösen. Das haben wir dann gesehen bei Corona. Ja, gerade die von vornherein schon ein dysfunktionales Immunsystem hatten. Und da gab es dann am Anfang eine sehr schöne Studie, die habe ich in meinem Immunschutzguide damals auch sehr früh mit hineingenommen, dass umso mehr Baustellen der Körper hat. Also eine Vorerkrankung, Zwei Vorerkrankungen, drei Vorerkrankungen. Umso mehr Vorerkrankungen man hat, umso wahrscheinlicher, dass das Virus eine schwere Infektion auslöst, in diesem Fall SARS-CoV-2 eine schwere Infektion auslöst und einen Zytokinsturm programmiert. Und das ist das, was Michael Nels in dem Buch auch aufgenommen hat, dass man sozusagen vorentzündet sein muss. Wenn ich jetzt nochmal zurückerinnere an die Zeit, gleich am Anfang der Pandemie, wo wir diese schrecklichen Bilder gesehen haben. Ja, und in der Po-Ebene, das habe ich damals relativ schnell recherchiert, gibt es die größte Luftverschmutzung in ganz Europa, weil da massivste Industrie ist und die Partikel Größe da teilweise so klein ist, dass sie in die Lunge vordringen können und dann eben eine Lungenentzündung, also eine Vorentzündung sozusagen macht, asthmatische Erkrankungen etc. Und da sehr viele Menschen dann eben deshalb gestorben sind, weil sie schon vorher krank waren. Ja? Also umso fitter, umso weniger Probleme mit dem Virus. Aber kommen wir wieder zurück auf das Gesetz des Minimums. Und auch das haben wir in Corona-Zeiten ja gesehen. Wenn jetzt Vitamin D gefehlt hat, ja, wenn die Leute Vitamin D defizient waren, dann war die Wahrscheinlichkeit auch viel größer. Auch da gibt es gleich am Anfang schöne Studien. Und das Risiko ging praktisch gegen null, wenn Vitamin D komplett aufgefüllt war. So, und zu der Zeit habe ich Lithium noch nicht auf dem Schirm gehabt. Wenn man möglicherweise Lithium noch dazu addiert hätte, dann wäre es vielleicht noch viel besser gewesen fürs Immunsystem. Und hier möchte ich noch mal ganz kurz auf die sogenannte Do Health Study eingehen, weil die zeigt nämlich sehr schön, was ich schon seit 20 Jahren in meinen Seminaren sage. Wenn man Lebensstilthemen kombiniert, die in die positive, in die gesundheitliche Richtung zeigen, und in der Do Health Study hat man den Leuten 2000 IEEs Vitamin D gegeben. Man hat ihnen Omega-3 gegeben, relativ niedrig dosierte sogar. Und man hat ihnen ein Bewegungsprogramm gegeben. Zwei, dreimal, ich glaube dreimal ein leichtes Krafttraining. Und hat dort einen Rieseneffekt auf, ich glaube, da ging es um Alzheimer, um die Prävention von Alzheimer und mild cognitive impairment gesehen. Und wenn man jetzt noch mehr Variablen dazu addiert hätte, zum Beispiel Lithium, wäre wahrscheinlich der Effekt noch viel größer gewesen. Das heißt, man kann hier eine unglaubliche Risikoreduktion betreiben, wenn man weiß, an welchen Reglern man letztendlich drehen muss. Und ja, vermutlich müssen wir jetzt auch an unserem Lithiumregler drehen.
Diese drei Pharma-Narrative, die aufgebaut wurden, dass der Lebensstil keinen Einfluss auf die Gesundheit hat. Und das ist ja damit eigentlich schon widerlegt. Also von
Genau,
daher.
deswegen heißt mein Buch ja auch Gesund in 4 Tagen. Und ich habe es ja damals, ich sag mal, in meinen relativ mit wenig Budget und so weiter, ich habe es alles aus eigener Tasche finanziert damals, aber ich habe relativ gut zeigen können, dass sich unser Stoffwechsel in 4 Tagen komplett umstellt, wenn man mehrere Faktoren zusammen addiert und in ein Programm stellt und sagt, liebe Leute, macht das doch mal 4 Tage. Ja? Lasst es einfach mal 4 Tage zu und schon sieht man, dass auf einmal traumhafte Cholesterinwerte dabei entstehen, ja, wo wir Milliarden ausgeben im Gesundheitswesen, um das irgendwie auch nur ein Müh irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja, es ist der helle Wahnsinn eigentlich.
Jetzt lass uns aber mal noch beim Lithium bleiben und nochmal auf die letzten Kapitel schauen aus dem Buch von dem Michael. Er spricht ja auch davon, dass dieses Lithium, das du eben erwähnt hast, dass es halt ohne Lithium dysfunktional wird und ganz, ganz viel Einfluss auch auf die Zellteilung, sprich auf die Telomere, also die Kappen unseres Erbguts hat. Wie hängt das zusammen, Jens?
Das ist eben vergleichbar wie zum Beispiel mit Vitamin D oder anderen Substanzen, wenn sie eben fehlen. Bedenken, wir haben Aminosäuren, wir haben essentielle Aminosäuren. Wenn nur eine einzige Aminosäure fehlt, ja, dann können bestimmte Hormone etc. nicht ausreichend mehr gebaut werden. Und wenn jetzt eine Lithiumdefizienz entsteht, entsteht in der Konsequenz ein dysfunktionales Lithium, das heißt, überall da, wo Lithium drauf einwirkt, entstehen sozusagen Bottlenecks, Flaschenhälse. Das könnte dann zum Beispiel der zirkadiane Rhythmus sein. Das heißt, Stichwort Schlafstörung. Ja, hier ist also der Tag-Nacht-Rhythmus gestört. Oder es könnte Einfluss nehmen auf das Thema Longevity. Auch das haben wir häufiger schon thematisiert in unserem Podcast. Also zum Beispiel die Telomerfunktion. Die Telomere, die über Telomerase versuchen, immer wieder sich aufzubauen. Das sind praktisch die Endkappen unserer Chromosomen, die man so vergleichen kann mit so einer Endkappe von so einem Schnürsenkel. Ja, und wenn sich das Plastik auf dem Schnürsenkel immer weiter verabschiedet, dann wird irgendwann mal das Ende weich und dann funktioniert eben die Genablesung entsprechend nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Also Telomerfunktion geht in den Keller, wodurch dann auch die Langlebigkeit hier gehemmt ist. Dann haben wir Immunregulation über GSK3 hatten wir gerade schon mal kurz erwähnt, ja, dass hier praktisch GSK3 ungehemmt wird und dadurch immer mehr Einfluss auf das Immunsystem nimmt, dadurch mehr PAMs und DAMs entstehen und ja, das Immunsystem dann chronisch aktiv wird. Apoptosehemmung ist noch zu nennen, also dieser programmierte Selbsttod, der dann nicht mehr gut funktioniert. Dann sind wir bei Krebs und Krebswahrscheinlichkeiten. Und das Thema, was wir auch schon häufiger besprochen haben, Autophagie, also diese Putzkolonne der Körperzellen einmal mal durchwischen, mal durchsaugen, so wie man es am Wochenende manchmal gern macht, damit man sich wieder in dem Haus wohlfühlt, damit wieder neue Mitochondrien aufgebaut werden können. Alte werden abgebaut. Da gibt es ja auch nochmal einen Spezialbegriff, die Mitophagie dazu. Und wenn diese Defizienz dann über längere Zeit entsteht, und das ist jetzt Michael Nehls, der die Konsequenz daraus generiert hat, dass dann eben diese hippokampale Neurogenese nicht mehr stattfindet. Also gerade im Hippocampus, das wird aber überall im Körper sich widerspiegeln. In jungen Jahren, also wenn wir auf die Welt kommen, dann die hippokampale Entwicklung gestört ist auf der einen Seite und in älteren Semestern dann die hippokampale Neurogenese gestört ist. Also schneller Alzheimer, schneller mild cognitive impairment, das ist sozusagen die Vorstufe von Alzheimer. Und dann entstehen eben entweder Entwicklungsstörungen, ja, dann könnten wir über Autismus sprechen, über bipolare Störungen, hat man früher manische Depression zugesagt. Über Psychosen, über Alzheimer und auf der anderen Seite eben Funktionsstörungen. Das könnten dann eben Angststörungen sein oder vielleicht Drogensucht, Aggressionspotenziale und so weiter und so fort. Und Michael spricht dann ja, das ist vielleicht seine, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Leistung dabei auch, ja, wer hat was Neues kreiert sozusagen und das ist das mentale Immundefizienzsyndrom. Also er hat hier ein neues Erkrankungsbild oder Defizienzbild sozusagen aus der Taufe gehoben und aus diesem mentalen Immundefizienzsyndrom entwickelt sich dann laut Nehls die soziale Immundefizienz. Auch das finde ich spannend, ja, weil die soziale Immundefizienz ist dann praktisch die Abnahme der Resilienz, antisoziales Verhalten, Mangel an Mitgefühl, Drogenhandel, Gewalttaten etc., was er dort alles mit anführt. Und deswegen sagt er zu Recht, Lithium ist auf einer Stufe mit Selen und Zink zu sehen. Ja, wenn es als essentiell anerkannt werden würde und wir würden es messen und es ist zu messen, alle deutschen Labore oder viele deutsche naturheilkundlich orientierte Labore messen inzwischen Lithium. Ich habe das jetzt letzte Woche auch mal gemacht. Mal Blut abzapfen lassen, mal reingucken, wie der Lithiumspiegel bei mir ist. Und wenn dem so ist, dass ich auch eine Defizienz habe, dann muss ich halt Lithium entsprechend über Nahrungsmittel oder dann über andere Wege in den Körper hineinbringen.
Ja, und nach dem, was du so oft ausgeführt hast, und wir haben das Buch ja gelesen, haben wir in unserer ersten Folge die Frage gestellt, oder ganz am Anfang im Buch stellt der Michael diese Frage ja auch, ist Lithium essentiell? Und jetzt, wo wir kurz vor dem Ende der Besprechung und kurz vor dem Ende des Buches sind, kann man wohl sagen, nach dem, was du jetzt auch gesagt hast, Lithium ist essentiell.
Ja, Axel, man muss es vielleicht ein bisschen vorsichtiger formulieren, wahrscheinlich essentiell.
Wahrscheinlich.
Also essentiell ist es erst dann, wenn die Behörden es tatsächlich auch als essentiell akzeptieren. Das ist noch ein langer Weg. Michael Nehl spricht nächste Woche oder übernächste Woche im EU-Parlament. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber aktuell Stand heute Verordnung Nummer 178 2002 der Nahrungsergänzungsmittelrichtlinie, so heißt dieses Ungetüm, ist Lithium eben nicht als Substanz definiert, die Nahrung zu ergänzen. Und deswegen darf es als Nahrungsergänzung in Deutschland, ich glaube in der ganzen EU, nicht verkauft werden, obwohl ich die eine oder andere Quelle gefunden habe, wo man offensichtlich auch Nahrungsergänzungen bekommt. Über welche Wege auch immer. Also unterm Strich, es ist unzulässig, dürfen in der EU nicht in den Verkehr gebracht werden. Und das ist ja auch interessant, Axel, ne? Wenn wir jetzt das vergleichen mit toxischen Spurenelementen, wie zum Beispiel Aluminium oder Arsen, da wiederum haben die Behörden weniger Schmerzen, weniger Probleme, denn wir finden Aluminium als neurotoxisch, als hirntoxische Substanz, zum Beispiel in Trennmitteln für Soßenpulver, in Tütensuppen oder auch, ja, der eine oder andere wird jetzt mal in den Kühlschrank schauen, wenn er morgens seinen Käse dort rausholt, eben auch diese Käsescheiben, ja, die dürfen ja nicht so aneinander bappen, sondern die brauchen halt eine gewisse Substanz, damit die eben nicht so aneinander heften. Und da hat man dann eben Aluminium als Trennmittel auserkoren. Und Aluminium ist in vielen sogenannten E-Nummern enthalten, ne? Bei Kurkumin, bei Karmin, bei Amaranth, Anthocyane und so weiter. Könnte man jetzt alle auflisten. Und es ist spannend, dass hier die Behörden überhaupt gar kein Problem damit haben, wenn wir zwischen 2 bis 10 Milligramm Aluminium in der Woche aufnehmen.
Das ist schon Wahnsinn, wenn man das wirklich überlegt, weil Aluminium und Arsen ja auch als toxisch angesehen würden und das schon in geringen Mengen, ne? Also wir sprechen hier bei Lithium ja von 1 Milligramm bis 5 Milligramm und wenn wir dann darüber überlegen, dass, wie du gerade gesagt hast, Aluminium hatten wir eben noch mal im Buch nachgelesen, 10 Milligramm für einen 70 Kilo schweren Menschen als nicht gefährlich angesehen wird, dann muss man da wirklich schon wirklich große Fragezeichen hintersetzen.
Ja, und hier kann man dann auch wieder den Schluss ziehen, dass hier einfach Lobbygruppen massivst interveniert haben, dass hier die Türen aufgemacht wurden, dass die Lebensmittelindustrie und die Pharmaindustrie Aluminium großzügig einsetzen können für bestimmte Überzugsstoffe, für Konservierung etc. Ja, und wir sind die Gesellschaft, ja. Wir sind nicht die Zivilgesellschaft, sogenannte Zivilgesellschaft, die über Lobbygruppen versucht, die Politik zu beeinflussen, sondern wir sind die Gesellschaft der Wählerstimmen. Ja, und wenn wir den Kopf in den Sand stecken, weil wir sagen, ja, da kann man ja sowieso nichts dran ändern, ja, lass sie doch machen, was wir wollen, dann müssen wir auch akzeptieren, was wir in unseren Supermärkten bekommen, was wir in unseren Apotheken bekommen, was wir an Missinformationen bekommen, was wir hier an Lobbyismus bekommen. Das muss man dann alles akzeptieren und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn das ein oder andere Symptom vom Himmel fällt oder die eine oder andere chronische Erkrankung vom Himmel fällt, weil es eben auch so gewollt ist.
Ja, kann man nur ja zu sagen, dass wir immer diejenigen sind als Verbraucher, die quasi auch einen großen Einfluss darauf haben, was dann bei uns auf dem Teller landet. Und du sprachst es gerade an, dass der Michael auch vor dem Europäischen Parlament spricht. Und das Buch, wie gesagt, ist ja sehr spannend oder liest sich sehr spannend. Und deshalb hat er da auch so viel Herzblut, glaube ich, reingesteckt, weil er halt nicht aufgibt. Lithium als essentielles Spurenelement, dass es zugelassen wird. Und hier ist eine Kapitelüberschrift, die will ich noch mal ganz kurz zitieren. Da steht drauf: Lithium einfach gesund. Und da ist eine schöne Tabelle drin. Du hast es eben auch schon erwähnt, wo verschiedene biologische Funktionen oder Systeme von ihm dargelegt werden. Und gegen oder für was Lithium da auch gut ist, ne? Also du sagtest es eben, Alzheimer-Prävention, auch in der Alzheimer-Therapie, als Ergänzung noch Blutdruck, Herzleistung, Herzrhythmus, Nierenfunktion, auch auf den Blutzuckerspiegel als Einfluss, Fettstoffwechsel, auf die Knochen, auf die Muskulatur und auch in der Krebsprävention. Das hast du ja auch eben erwähnt. Und wie gesagt, der Michael ist da sehr optimistisch und ich finde, dass ein schönes Zitat am Ende, das er in diesem Kapitel bringt, ist von Arthur Schopenhauer. Alle Wahrheit durchläuft drei Stufen. Zuerst wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt, dann wird sie bekämpft und schließlich wird sie für selbstverständlich angenommen. Und ich glaube, auf diesem Weg ist er oder sind wir, was das Thema Lithium angeht.
Ja, deswegen sollten wir es auch unterstützen, machen wir auch mit unseren Podcast-Episoden und wir hoffen natürlich auch, dass wir Michael nochmal persönlich hier in den Podcast bekommen, um auch noch so ein paar Themen. Ich habe auch einige wissenschaftliche Fragen, die ich sehr spannend finde, auch in der täglichen Praxis, wenn wir jetzt so mit Ernährung und mit Mikronährstoffen arbeiten, wo man vielleicht auch ja, überlegen muss, ob, machen wir das überhaupt richtig? Fragezeichen, ja. Oder braucht es hier auch wieder eine gesunde Balance? Ich finde zum Beispiel dieses Thema Lithium und Magnesium sehr spannend, was er auch in dem Buch erwähnt hat, ja, weil wir Magnesium immer so als parasympathisches Mineral, als Anti-Angst-Mineral bezeichnen, als Entspannungsmineral und so weiter. Du kennst es auch aus dem Sport, ja, wo man viel Magnesium einnimmt, um die muskuläre Kontraktion so ein bisschen runterzufahren. Also vielleicht macht auch hier die Dosis wiederum das Gift? Fragezeichen. Also wie steht das im Verhältnis zum Lithium? Aber vielleicht nochmal zusammenfassend. Kapitel 6, da beschreibt er Lithium for life, also Lithium für das Leben. Und Lithium steht eben in sehr enger Verbindung zu dem GSK3. Ich habe schon gesagt, mit GSK3 ist der Mensch nicht lebensfähig. Aber wenn man eine hohe Aktivität hat von GSK3, dann korreliert das eben mit frühzeitigem Ableben. Und was, wir wollen ja genau das Gegenteil, ne? Axel, du willst ja 120 werden. Also müssen wir auch verstehen, dass eine gewisse Hemmung, also nicht eine komplette Hemmung, aber eine Herunterregulierung von GSK3 wichtig ist, weil GSK3 wiederum andere Moleküle aktiviert, wie zum Beispiel NRF2, will ich jetzt nicht zu stark vertiefen, aber da geht es so in die Longevity-Medizin hinein. Denn mit der Hilfe dieses NRF2 und anderen Molekülen steigert die Langlebigkeit. Das haben wir bei Fruchtfliegen untersucht. Ja, die leben mit Lithium länger. Wir wissen, dass Lithium freie Radikale reduziert. Wir wissen, dass es Stoffwechselprozesse reguliert, herunterreguliert, die auch viel mit Wachstum zu tun haben. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel an sogenannte Proliferationserkrankungen denkt, Akne beispielsweise, ne, Wachstum von bestimmten Hautzellen, die sich dann entzünden und dann diese typischen Hautentzündungen bei Jugendlichen machen. Aber auch wenn wir an das Alter denken, ja, an die Gehirnzellen denken, es entschleunigt sozusagen das Altern von Gehirnzellen. Und wenn wir das kombinieren, und wir sind ja jetzt in dem Alter, Axel, wo wir versuchen, eben diese Dinge so zu kombinieren, dass wir mit 85, 90 noch auf dem Golfplatz stehen oder vielleicht bei den deutschen Badminton- oder Tennismeisterschaften an den Start gehen. Die sind nämlich gerade dieses Wochenende, die deutschen Badmintonmeisterschaften der Senioren. Ich werde da vielleicht dann mit 75 mal wieder einsteigen und den Schläger aus dem Keller holen. Also wenn man das dann kombinieren würde, Lithium mit zum Beispiel Fasten, mit Bewegung, mit anderen Mikronährstoffen, die defizient sind, dann, ja, ich will nicht sagen, dann können wir gar nicht mehr sterben. Irgendwann müssen wir natürlich auch mal den Planeten verlassen. Aber wie sagte unser Sportmediziner damals an der Deutschen Sportschule, wir sterben gesünder. Und vielleicht hier zum Abschluss nochmal ganz kurz auf die Trinkwasserstudien einzugehen. Das ist nämlich alles nachlesbar für jeden, dass man hier mit einem höheren Anteil von Lithium, zum Beispiel höher als 40 Mikrogramm pro Liter, ein deutlich reduziertes Risiko für Herzinfarkt hat, für Krebserkrankungen und so weiter. Und wenn man GSK3 komplett entfernt, das kann man ja in Forschungsarbeiten mit Tierstudien kann man das ja machen, dann ist das mit dem Leben nicht vereinbar. Die Gesamtmortalität steigt rapide an. Aber genauso gut können wir sie auch reduzieren, wenn man Lithium zuführt. Wenn man Lithium verdoppelt, senkt das die Gesamtmortalität um 36%, hattest du, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt. Und wir müssen ja eins bedenken. Jede Sekunde entstehen 4 Millionen neue Körperzellen. Das sind am Tag über 300 Millionen Körperzellen. So, und das sage ich meinen Kunden auch immer da draußen. Deshalb haben wir jeden Tag auch diesen Einfluss auf unsere Gesundheit. Wir müssen nicht Krankheit verwalten, wir müssen Gesundheit aufbauen. Das setzt eine andere Denkweise voraus. Und wenn sich immer wieder neue Zellen bilden, dann haben wir doch logischerweise auch Einfluss auf den Bau dieser neuen Zellen, indem wir den Zellen das geben, was sie brauchen. Da könnten wir jetzt über Aminosäuren, über essentielle Aminosäuren sprechen. Deswegen hat ja die Ernährungswissenschaft auch diesen Begriff essentiell, ja, entwickelt, weil, um deutlich zu machen, was muss der Mensch jeden Tag zuführen? Was können wir nicht kompensieren? Was können wir nicht selber bauen? Wir können mehr als die Hälfte aller Aminosäuren selber herstellen, aber eben einen Teil können wir nicht selber herstellen und die müssen über die Ernährung in den Körper jeden Tag über die Nahrungs- und Lebensmittel eingebracht werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auf seine Ernährung schaut, dass man auf eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, essentiellen Makronährstoffen, wie zum Beispiel Aminosäuren schaut. Und das ist das Erste, was man eigentlich machen muss, wenn man merkt, dass man irgendwo eine Chronifizierung hat, in welche Richtung auch immer, eine Stoffwechselerkrankung, Typ-2-Diabetes, Übergewicht etc. Da muss man hier auf die Idee kommen, das auch vielleicht mal messen zu lassen und dann auf der Basis einer Messung entsprechend gezielt zu supplementieren. Und letzter Satz, Axel, dann bist du dran. Wenn dem so ist, also wenn der Michael Nehr jetzt wirklich recht hat und Lithium ist essentiell, dann wundert es eigentlich, dass so viele Menschen noch halbwegs gesund sind. Das bedeutet, über bestimmte Lebens- und Nahrungsmittel müssen wir wenigstens Spuren, kleinste Spuren von Lithium doch aufnehmen, je nachdem, wo wir leben, was für ein Leitungswasser wir verwenden, was für ein, für Lebensmittel wir verwenden, weil letztendlich sind unsere Lebensmittel die Träger der Spurenelemente, der Vitamine und der entsprechenden Makronährstoffe. Ist das von der Qualität der Lebensmittel direkt, nicht indirekt, sondern direkt abhängig?
Und da jetzt noch angeführt oder angeschlossen an deine Ausführungen jetzt zum Ende. Du sagtest ja eben, dass jeden Tag unzählig viele neue Zellen entstehen und man jeden Tag die Chance hat. Du hast ganz, ganz viele Themen erwähnt. Aber wenn wir noch einmal zurückgehen auf dein Buch, ich erinnere mich immer wieder daran, und das sagen wir auch immer wieder, man muss nicht mit allem anfangen. Wir thematisieren hier in unserem Podcast natürlich ganz, ganz viele Themen, Vitamin D, Omega-3, B-Vitamine, Vitamin C und jetzt auch Lithium. Man muss nicht alles auf einmal machen, sondern jeder kleine Schritt zählt. Und wie du auch gesagt hast, jeden Tag entstehen unzählige von neuen Zellen und man kann jeden Tag anfangen, man kann jeden Tag etwas für seine Gesundheit tun. Und jeder kleine Schritt ist, wie gesagt, ein erster Schritt, um eine Veränderung anzustoßen. Und man muss nicht, wie du es jetzt eben gesagt hast, diese ganzen vielen Faktoren, die muss man nicht alle auf einmal umsetzen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern jeder kleine Schritt ist ein wirklich großer Gewinn für die Gesundheit.
Erlaub mir noch
Andi,
einen Satz, Axel.
selbstverständlich, klar.
Du weißt ja, dass ich seit 25 Jahren Seminare gebe in allen Lebensstilbereichen sozusagen, von Bewegung über Mentalcoaching, über das Thema Ernährung jetzt seit vielen, vielen Jahren, was ja zu meinem Hauptthema jetzt in den letzten 15 Jahren eigentlich geworden ist, dass wir eine Graswurzelbewegung brauchen, ja, eine Grassroots Community brauchen, die immer größer wird, wo immer mehr Menschen verstehen, dass, und das habe ich am Anfang erwähnt, wenn es Nährstoffdefizite gibt, ja, ich das mit einem Medikament nicht ausgleichen kann. Ja, das sagt der Michael Nehls ja auch in diesem Buch so schön, und das ist das, wo ich schon seit 25 Jahren auch drüber referiere, dass wir die Ernährung, die Bewegung, also alle naturwissenschaftlichen Ansätze wirklich ernst nehmen, es verstehen, wie viel wir davon brauchen, wie viel Bewegung brauchen wir eigentlich, um gesund zu sein. Wir müssen keine Leistungssportler werden. Wir haben ja in der Beratung auch viel mit Leistungssportlern zu tun. Die haben eher ein anderes Problem. Die haben nämlich das Problem, dass sie ständig sich überlasten. Ja, da sind wir wieder bei dem Gesetz des Minimums und des Maximums. Es gibt eine gesunde Dosis Bewegung und genauso gibt es eine gesunde Dosis Stress, die wir vertragen können. Auch das ist individuell, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber ohne Stress zu leben, ist genauso fatal, ja, wie zu viel Stress zu haben. Und wir kommen immer wieder auf dieses Thema zurück. Wenn man also all diese ganzen Gesundheitsthemen unter dieser Maßgabe auch versteht, Gesetz des Minimums, Gesetz des Maximums, ja, dann fangen wir an zu verstehen, was der Homo sapiens eigentlich wirklich braucht. Und vielleicht noch zwei Sätze. Michael Nils hat ja in seinem Buch auch Mossel Bay erwähnt. Mossel Bay ist, ich bin gerne in Südafrika, liegt in Südafrika und wahrscheinlich, und das hat er auch in seinem Vortrag erklärt, ist da auch das Gehirnwachstum entscheidend beeinflusst worden, nämlich dadurch, dass die Menschen dort sehr meerreich sich ernährt haben, sehr viel Meeresfrüchte konsumiert haben, vor allen Dingen Muscheln etc. Und in Muscheln ist Lithium enthalten. Damals, als wir noch nicht diese 100.000 synthetischen Agrartoxine und so weiter in unserem Leben hatten, war die Muschel noch sehr gesund. Heute müssen wir fast von Meeresfrüchten abraten, weil eben sehr, sehr hoch belastet. Nichtsdestotrotz braucht unser Gehirn, braucht unser Organismus eben Nährstoffe, die insbesondere aus dem Meer kommen. Ja, und da könnten wir jetzt vielleicht nochmal eine eigene Episode draus machen, wenn wir heute in den Supermarkt gehen und uns dort irgendwelche Lachsscheiben besorgen, dann hat das nichts mehr, aber wirklich gar nichts mehr damit zu tun, was unsere Vorfahren in Mossel Bay vor, ich weiß nicht, 40.000 Jahren oder 70.000 Jahren damals konsumiert haben oder noch weiter zurück, wo die Gehirnentwicklung zugenommen hat. Und vermutlich hat das eben mit diesen Nährstoffen aus dem Meer zu tun. Da könnte man jetzt auch noch Selen erwähnen, da könnte man noch Jod erwähnen, da könnte man noch Omega-3 aus dem Meer erwähnen und so weiter. Also wir haben noch viel zu tun, Axel, um diese Graswurzelbewegung, diese Mission sozusagen weiter in die Köpfe der Leute zu treiben. Damit wir unsere Gesundheit stärker wieder in die eigene Hand nehmen und nicht abhängig werden von dem, was wir heute hier in diesem Podcast auch referiert haben.
Genau. Das soll es für heute gewesen sein. Jens, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ein sehr, nein, ich nicht, ich glaube, ich weiß, wir haben ein ganz, ganz wichtiges Thema besprochen. Wir werden das weiter verfolgen, schauen, dass wir den Michael auch nochmal hier zu uns in den Podcast bekommen als Gast. Würden uns sehr darüber freuen, wenn das klappt. Und an dieser Stelle, Jens, vielen, vielen Dank wieder für deine Expertise und für das Auseinandernehmen und für das Durchgehen des Buches. Vielen Dank euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt uns, wie gesagt, gewogen. Ihr dürft gerne weiterhin Werbung für uns machen, uns weiterempfehlen. Vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle bleibt mir wieder nur zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.